Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis, auch an alle Leute, die heute vielleicht zum ersten Mal einschalten. Wir sind Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone. Wir machen hier Comedy auf kleinster Flamme, auf Sparflamme. Und wir hoffen, es geht euch gut. Und wenn nicht, ist auch okay. Hallo Chris.
Grüß dich, Julia.
Ich habe direkt zum Beginn einen absoluten Newsflash. Und zwar hat uns Kerstin geschrieben, dass wir, der Podcast Drinnis, Teil ist beim Deutschen Quizverein, beim letzten Fragebogen vom März Cup 2024. Da lautete tatsächlich eine Frage sinngemäß, wie heißt unser Podcast?
Aber Moment mal, Quizverein? Also das ist ein Verband oder ein Verein, wo es um Quiz geht? Oder ist das einfach, was ist das genau?
Richtig, da geht's wohl darum, dass man zusammen im Kollektiv, jeder für sich ein Quiz ausfüllt und die Person, die dann am meisten weiß, gewinnt.
Und da kam jetzt Drinnis vor?
Da kam Drinnis vor, was natürlich eine Riesenehre ist. Ich wusste auch gar nicht, wie groß dieser Quizverein ist. Das ist anscheinend eine Riesensache.
Das ist ein Imperium.
Und Kerstin hat nämlich auch geschrieben, und da möchte ich jetzt mal kurz darauf hinweisen, Mitglied im Quizverein sein ist übrigens auch ein super Drinni-Hobby. Man trifft sich einmal im Monat in einer Lokalität, in Stuttgart ist es ein Wirtshaus, setzt sich still und einvernehmlich zu anderen Teilnehmern an den Tisch, füllt circa 3 Stunden alleine in aller Ruhe den Fragebogen aus und kann dann wieder gehen. Besser geht's doch gar nicht. Ja, ehrlich gesagt, ich hab da jetzt auch Bock drauf.
Ja, ich glaube, dass die Leute, die im Fernsehen Quiz spielen, bei Quizshows dabei sind, nicht viel Gutes für den Quizverein tun. Ich glaube, das Image von Leuten, die sich ehrenamtlich und freiwillig mit Quiz beschäftigen, ist nicht gut. Aber nicht, weil die Leute komisch sind, sondern die Repräsentierung im Fernsehen.
Die machen ehrenamtlich Quiz.
Ja.
für die Gesellschaft.
Gut, vielleicht ist ja das wirklich was, wo man mal hingehen könnte. Aber ich meine, wenn man da im Stillen sitzt, und dann geht man wieder nach Hause, ohne mit jemandem gesprochen zu haben.
Ich finde das super. Mein Problem ist, ich bin nicht so bewandert im Allgemeinwissen. Ja, also schon so Mittel. Nicht. Aber ich könnte schon wahrscheinlich ein paar Sachen beantworten, aber das meiste halt nicht. Und ich würde dann anfangen abzuschreiben, wie in der Schule. Und dann würde ich mir das quasi erschummeln, dass ich da gewinne.
Ich glaube, wenn du das machst, kriegst du Quiz-Stadionverbot. In allen
Quizverbot.
Kneipen, wo Quiz gespielt wird, darfst du nicht mehr rein. Julia, mir ist diese Woche was aufgefallen, ich bin in die Analyse gegangen, ich habe geguckt, was bietet eigentlich das weite Feld der Podcasts.
Bist du in Klausur gegangen?
Ja, natürlich. Und mir ist eine Sache aufgefallen, wir haben hier zu wenig Meinung im Podcast.
Ja.
Und deswegen bestehe ich drauf, dass wir unser meinungsstarkes Pro und Contra, ein kontroverses Format, In und Out weiterführen.
Ja.
Das In und Out der Woche, also starke Meinung zu kontroversen Themen, das ist es.
Ja.
Und frag mich mal, was mein In und Out der Woche ist.
Chris, was ist diese Woche dein In und Out?
Danke der Nachfrage. Also, ich fange mit was Positivem an. Für mich ganz klar ist Dreisat. Der Fernsehsender, der ganze Sender ist in. Nicht falsch verstehen. Alle TV-Sender, alle Plattformen sind super. Netflix, ProSieben, Sat1, ZDF, ARD, RTL, Super RTL.
Was macht Dreisat so besonders?
Ich sag dir warum. Weil ich habe den Eindruck, wenn ich das Programm angucke, zum Beispiel Kulturzeit, das ist eine Sendung abends.
Oh ja.
Da geht es um eigentlich die neuesten Entwicklungen des Tages, die aber aus der kulturellen, aus der kultivierten Perspektive aufgearbeitet werden.
Ja.
Also zum Beispiel, Trump will jetzt Präsident werden. Was macht das mit der Kunstgalerie Alte Meister in Ulm? Mit der aktuellen Ausstellung. Ja. Was passiert damit? So. Oder Taylor Swift ist die erfolgreichste Musikerin aller Zeiten. Aber in Rössrath gibt es auch eine Fotoausstellung mit Schwarz-Weiß-Bildern.
Ich finde, also bei Kulturzeit, das finde ich auch ein ganz interessantes Format. Und ich habe dann so, manchmal hat man das ja, dass man das Gefühl hat, jetzt ist der Tag schon fast vorbei und ich hatte heute wirklich extrem wenig Cringe erlebt.
Nein, das ist negativ. Das passt hier nicht
rein. Nein, ich möchte nicht über die Sendung an sich reden, sondern das, was danach passiert. Diese 10 Sekunden, wenn die Sendung zu Ende ist, Moderatorin hat sich verabschiedet. Und dann passiert bei Kulturzeit Folgendes. Die leitende Redakteurin kommt ins Bild. Es läuft Musik. Man hört nicht mehr den Studioton. Aber Redakteurin und Moderatorin unterhalten sich plötzlich. Ja. Und tun so, als würden sie ganz leger, so wie auch bei der Tagesschau manchmal, aber noch unangenehmer, weil sie halt komplett im Bild sind. Tun dann so, als würden sie sich ganz leger unterhalten.
Julia, mein Urteil ist, genial. Sowas muss man machen. Und falls du es nicht mitgekriegt hast, ich bewerbe mich hier gerade auf einer Moderationsstelle bei Dreisat Kulturzeit und ich gucke das wirklich gerne. Ich gucke gerne Dreisat, weil, wie gesagt, da ist viel möglich. Ich finde auch Arte ist gut, aber das ist diese deutsch-französische Beziehung, die ich nicht, ich sag mal, per Geburt mitbekommen habe. Als jemand, der in der Schweiz aufgewachsen ist, auch den österreichischen Pass hat und in Deutschland lebt, fühle ich mich da komplett repräsentiert. Zum Beispiel, wenn ich nach Mitternacht irgendwann die Wiederholung der Schweizer Tagesthemen 10 vor 10 gucken kann, dann mache ich das bei Dreisat, weil das mein letzter Strohhalm ist, den ich quasi in die Schweizer Fernsehlandschaft habe, weil mega viel ist Geo geblockt, was ich nicht gucken kann. Und da beim Vorbeisappen ab und zu mal so Arthur Honecker von 10 von 10 zu gucken, das macht mir Spaß. Und vor allen Dingen Beobachtung an mir selber. Dann gibt es manchmal Beiträge, die auf Schweizerdeutsch sind, also O-Töne. Zum Beispiel Landwirt wird interviewt. Warum stellst du dich mit dem Traktor auf den Bundesplatz? Und dann wird auf Schweizerdeutsch gesprochen, aber Hochdeutsch untertitelt, weil es ja für die Dachregion ist. Und was mache ich? Ich lese natürlich den Untertitel. Wie gebannt starre ich auf diesen Untertitel, obwohl ich die Sprache auch so verstehen würde. Und das macht Dreisat für mich aus. So, das ist in der Woche und out der Woche. Jetzt wird's ganz düster. Und da möchte ich sagen, setzt euch hin, aber besser nicht auf einen Bürostuhl. Denn out der Woche sind für mich Bürostühle, die, es gibt ja mal so eine Funktion, wo man die Rückenlehne locker lassen kann, also dann kippt man so nach hinten, dann kann man die Arme hinterm Kopf verschlagen und ein kurzes Nickerchen im Meeting machen.
Ja.
Und dann gibt's ja die andere Position, wo man die Rückenlehne feststellt. Und jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Dann gibt's so Bürostühle, und das ist mir diese Woche passiert. Dann gibt's so Bürostühle, die man feststellt, aber dann geben die immer noch so einen kleinen Winkel nach. Und da bin ich fast vom Stuhl gerutscht, weil ich gedacht habe, oh, jetzt schön den Hebel stellen, ja, den Knochen einrammen, ja, und dann schöne Support für meine untere Lendenwirbel. Und was mache ich? Ich lehne zurück und es geht noch 20 Zentimeter nach hinten und ich rutsche unten fast raus. Also out der Woche, Bürostühle, die in der festgestellten Position immer noch einen kleinen Spielraum haben. Ein absolutes No-Go in meiner Welt. Und ich möchte nicht von diesen höhenverstellbaren Armlehnen anfangen. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Das lassen wir dann für nächste Woche.
So, jetzt ein kleiner Rant, ein kontroverses Thema, Meinung stark abgebildet.
Meinung ist wichtig und richtig und hier genau richtig am Platz. Ich möchte aber, da du eben von Arte gesprochen hast, mal kurz auf das frankophile Feld eingehen, denn ich bin auch frankophil. Ich liebe ja Frankreich.
Bist du frankophil?
Meine Schwester lebt in Frankreich, mein Neffe ist Franzose, er ist nicht nur Franzose, er ist sogar am französischen Nationalfeiertag geboren. Ja. Er nennt mich Tata, ich bin quasi Französin.
Joyeux anniversaire. Was ist deine Meinung zur frankoflämischen Vokalpolyphonie, Julia?
Gesundheit. Auf jeden Fall wollte ich ja berichten, dass ich einen neuen Radiosender entdeckt habe, den ich jeden Morgen höre. Das hat auch eine Backstory und zwar höre ich jetzt immer, normalerweise bin ich ja ein WDR4-Kind, ich höre wahnsinnig gerne den Vogts, die ja eine Frau und ein Mann, die beide Vogt mit Nachnamen heißen und zusammen moderieren, aber nicht miteinander verwandt oder verheiratet sind, was ich den größten Schwindel des öffentlich-rechtlichen Fernsehens finde, weil ich das erst spät rausgefunden habe, dass sie gar nicht miteinander verheiratet sind.
Aber bei Podcasts hast du ein Problem damit, wenn sie auf Pärchen-Podcasts reduziert werden. Julia, das ist eine Doppelmoral, die gilt es hier zu verurteilen, die möchte ich zurückweisen.
Aber sorry, die nennen sich die Vogts. Das klingt wie eine Familie.
Julia, das ist deine heteronormative Sichtweise auf ein professionelles ModeratorInnen-Duo.
Ja, ich glaube, die Vogts sind einfach Chosen Family. Was ich jetzt sagen wollte, ich höre jetzt einen neuen Radiosender und zwar Jazz Radio Funk.
Ja, wunderbar.
Das ist ein französischer Sender, den habe ich gefunden. Und da läuft den ganzen Tag die allergeilste Funkmusik. Ohne irgendein Gelaber dazwischen, da läuft nur Musik den ganzen Tag, es ist perfekt und zwischendurch kommt dann immer eine Stimme, die sagt, Jazz Radio Funk.
Ja.
Und ich liebe das und jetzt erkläre ich dir kurz den Background, beziehungsweise dir erkläre ich ihn nicht, aber ich erkläre ihn der Allgemeinheit. Ich muss ja ein Buch zu Ende schreiben, ich habe jetzt noch knapp 5 Wochen.
Allerdings.
Und was macht man, wenn man knapp dran ist mit der Zeit und dringend sein Buch zu Ende schreiben muss? Richtig, man fängt an E-Bass zu spielen. Ich habe mir einen E-Bass gekauft und ich lerne jetzt E-Bass und es ist mega geil. Ich bin schon richtig am Grooven. Ich kann schon Blues spielen, das habe ich schon gelernt. Und ich bin jetzt sowas von auf dem Funk-Trip und versuche mir so ein bisschen die Funk-E-Basses reinzuziehen. Und da kommt mir Jazz Radio Funk genau richtig rein gerade.
Das erinnert mich an die Sendung von Mezzo. Das ist, glaube ich, ein französischer Sender, wo oft Konzerte und Theaterstücke, meine ich. So ein bisschen wie Arte. Meines Erachtens geht es mehr um Konzerte und Theateraufführungen. Und da gab es so eine Sendung, also ich kenne die eigentlich nur von YouTube, von so gerippten Konzertmitschnitten. Dann kommt immer so ein Trainer für diese Sendung, die, glaube ich, einfach Jazz heißt. Und dann aber in diesem französischen Akzent wird ganz oft einfach das Wort Jazz wiederholt. Jazz, Jazz, ja. Jazz.
Jazz Radio Funk.
Ja, es gefällt mir, erinnert mich aber auch an eine Zeit, wo ich sage, war schwierig für mich.
Ich möchte aber trotzdem sagen, Chris, bitte erinnere mich daran, dass ich für nächste Woche auf dem Höllenbord das, den Jingle von Jazz Radio Funk installiert habe. Immer wenn ich dann über meinen aktuellen Lernstand von meiner E-Bassistin-Karriere erzähle, kann ich dann den Jingle abspielen.
Wie läuft es eigentlich mit deinem Signaturen-Workshop? Du hast ja gesagt, für das Buch brauchst du eine neue Unterschrift, wenn du da gezwungen wirst, das Buch zu signieren.
Ja.
Und du hast gesagt, das geht nicht mehr, unhaltbar, das ist nicht staatsmännisch, wie du das machst. Du willst einen Online-Kurs machen bei einer professionellen, wie
Kalligrafin.
Nennt man das? Eine echte Könnerin.
Ja, das habe ich auch gebucht, das wurde auch schon abgebucht. Ich habe jetzt nur noch nicht das gemacht, das muss man noch abrufen, also ich habe das noch offen, das ist quasi noch offen. Das mache ich aber noch, ich bin nur noch nicht dazu gekommen, weil ich ja ein Buch schreiben muss und E-Bass lerne gerade. Deswegen, logischerweise. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich das, wenn ich das Buch abgegeben habe und ein, zwei Funk-Standards spielen kann, dann werde ich mich dann im Sommer, bevor das ganze Buchzeug mit der Promo und so losgeht, werde ich mir dann den Kurs reinzwirbeln und ich verspreche, dass ich bis zum Herbst eine neue Unterschrift habe.
Ich freue mich darauf. Planst du auch Auftritte? Weil ich würde mich dann bereit erklären, entweder Steel Drums oder Didgeridoo zu spielen, wenn ich darf.
Also meinst du jetzt mit dem Buch oder mit dem E-Bass?
Natürlich mit dem E-Bass.
Ich fände es aber lustig, wenn du auf meiner Lesereise das Didgeridoo spielst, während ich lese.
Ich muss sagen, ich wurde mal wieder massivst in die Schranken gewiesen diese Woche.
Oh.
Von mir selber. Von mir selber, aber irgendwo auch durch die Gesellschaft. Ich möchte auch im Prinzip die hiesige Gastkultur verurteilen. Ich sag mal so. Also manchmal muss ich so Kennenlerngespräche führen, weil ich arbeite frei, du weißt es, und dann ist man nicht festangestellt, man muss für jedes Projekt, muss man im Prinzip wieder die Leute kennenlernen und die überprüfen ein, ob der jetzt wirklich so ein Arschloch ist, wie er rüberkommt, oder ist er vielleicht noch der viel größere Idiot. So.
Ja.
Und dafür macht man Kennenlerngespräche, oft ist es online, aber manchmal wird man auch gezwungen, irgendwo hinzukommen. Und darauf habe ich mich eingelassen diese Woche und dann wurde ich in einen Café zitiert und da habe ich mir eine schöne Cola natürlich bestellt.
Natürlich.
Und dann ist etwas auf mich zugekommen, was ich eigentlich von der Idee her schön finde, aber von der Umsetzung bin ich daran kläglich gescheitert. Und zwar werden da Getränke in diesem Café alle in alten Marmeladengläsern serviert. Und zwar nicht diese kultigen Limo-Gläser mit so einem Henkel dran und mit einem Schraubverschluss oben drauf und dann kommt noch ein Strohhalm raus, sondern einfach wirklich alte Marmeladengläser. Und die haben ja einen ziemlich großen Öffnungsradius, ne, dass man da oben gut reinkommt, wenn man hier die neuen Quittenmarmelade rausholt.
Ja.
Und ich habe jetzt halt eine Cola bestellt.
Sind das die normalerweise diesen rot-weiß karierten Deckel haben?
Ja, genau. Aber ganz viele verschiedene, also richtig kultig auch.
Ja.
Ich möchte es gar nicht so als Idee verurteilen, aber ich bin gescheitert. Also wie gesagt, ich treffe da die Leute von dieser Produktionsfirma zum ersten Mal. Ich will einen guten Eindruck erwecken, solide. Ich stehe mit beiden Füßen auf dem Boden und kann um mich selber sorgen. Ich nehme mein Marmeladenglas, trinke und es läuft mir links und rechts an den Mundwinkeln direkt runter, weil die Öffnung ist einfach zu groß. Ich bin auch ein bisschen zu übereifrig gewesen. Ich hätte mich im Nachhinein da rantasten müssen. Naja, ich habe dann meinen Pulli voll gemacht. Der wurde dann auch nicht mehr trocken bis zum Ende des Gesprächs. Ich habe jetzt auch noch nichts mehr gehört von dieser Produktionsfirma. Gut möglich.
Ach scheiße, vielleicht wollten die ja eine Serie machen über Leute, die gut aus dem Marmeladenglas trinken können. Und du hast dich leider nicht qualifiziert.
Naja, da habe ich wohl meine Chancen verspielt.
Ich hatte aber mal eine ganz ähnliche Situation. Und zwar weiß ich noch, dass ich mit meiner Lektorin in Hamburg in einem Café war. Und es war auch so ein bisschen angehipstert und so. Und man muss ja sagen, eins können ja die Hipster, Kaffee. Das schmeckt ja immer gut, ne? Es kostet dann irgendwie 10 Euro, aber schmeckt gut. Und dann haben sie mir einen Kaffee gestellt. Und dann muss ich wirklich zweimal drauf gucken, weil das war einfach nur eine Schüssel. Also das hatte keinen Henkel. Das Gefäß war einfach eine Schüssel.
Ja, es gibt ja diese Schalen manchmal.
Ja,
so
es war eine
Schale.
Ja, es war so eine weiß geriffelte Schale, die ich aber auch total schön fand, wo ich so dachte, auch schön. Da habe ich sogar noch drunter geguckt, habe ich gesehen, das ist von Ikea. Ach, okay. Und da habe ich tatsächlich danach noch die Schalen nachgekauft. Da esse ich heute noch mal Müsli draus. Aber ich möchte kurz den Kontext.
Müsli? Also es ist nicht eine Kaffeetasse, Schale, sondern
absolut keine Kaffeeschale.
Zweckentfremdet.
Es ist völlig zweckentfremdet. Es sind Müsli-Schalen. die man dann einfach mit beiden Händen so mega aufwendig zu seinem Mund führen musste. Auch viel zu groß der Radius, um daraus zu trinken. Man musste sich extrem anstellen und den Mund so schürzen, so vorne, so zu so einem kleinen Trichterform, damit das nicht alles runterläuft.
Aber ich muss auch Gefäße aller Art verteidigen an dieser Stelle.
Das ist wichtig. Du, die haben keine Lobby.
Ja, genau. Du weißt ja, ich bin Fan von Dingen direkt aus der Pfanne zu essen. Eine schöne Bauernpfanne mit Bratkartoffeln und Zwiebeln. Lecker. Das ist ein anderes Gefühl, als wenn man das auf einem schönen High-End-Teller serviert bekommt. Dasselbe mit Schieferplatten. Wenn ich eine Schieferplatte vor mir habe, dann weiß ich, könnte jetzt ein Kamerateam vom perfekten Dinner reinkommen. Jederzeit, wenn da auch noch ein Lachs-Tatar drauf ist, dann ist safe das Kamerateam.
Lachs-Tatar mit Mango. Aber dieses aus der Pfanne essen, es gibt direkt dieses Alpenhütten-Gaudi-Feeling.
Richtig.
Aber ohne das nervige Skifahren. Einfach nur oben auf die Hütte fahren, um aus der Pfanne zu essen.
Und wenn eins zu mir passt, ist es Alpenhütten-Gaudi-Feeling.
Das ist ein geiles Wort.
Ja. Das ist der Folgentitel, oder? Alpenhütten-Gaudi-Feeling.
Alpenhütten-Gaudi-Feeling.
Ja, super. Ich möchte auch noch einen Nachtrag zu letzter Woche liefern. Ich habe etwas total vergessen. Und zwar Thema, was wir hier besprochen haben und ich natürlich dran gescheitert bin.
Natürlich.
Er hat mich völlig sprachlos zurückgelassen. Beschämt bin ich da rausgegangen aus dieser Situation. Ich habe ja erzählt, ich war bei der Zahnärztin, bin fälschlicherweise ins Behandlungszimmer, habe da jemanden aufgeschreckt, komplett aus dem Häuschen gewesen in diesen 5 Minuten, wo die Person auf die Zahnärztin gewartet hat. Ich bin also fälschlicherweise ins Behandlungszimmer, bin raus, habe mich ins Wartezimmer gesetzt. So.
Ja.
Und dann wurde ich, den Teil habe ich vergessen, ich wurde dann ins Behandlungszimmer zitiert und da habe ich meine 5 Minuten verbracht. Natürlich nicht am Handy, wie ich gesagt habe, streng konzentriert geguckt, was ist hier los? Da gibt es noch eine Ecke, wo ein kleiner Stuhl für Kinder sitzt, fand ich irgendwie nett. Und dann kommt die Zahnärztin rein und fragt mich, guten Tag, Herr Sommer, wie geht es Ihnen? Und da habe ich selbstbewusst gesagt, danke, gut, und haben nicht zurückgefragt, und Ihnen? Weil das haben wir hier besprochen.
Bin sehr stolz auf dich.
Wenn behandelnde ÄrztInnen das Behandlungszimmer betreten und fragen, wie geht es einem, dann ist das schon Teil des Anamnesegesprächs.
Ja.
Das habe ich befolgt. Dann hat sie mich kurz angeguckt, hat sich auf diesen Stuhl gesetzt und diesen Move gemacht von Zahnärztin mit den Füßen so rum, eigentlich fast schon rumgewirbelt, rüber an den Laptop.
Ja, die Fußsohlen nach hinten, nach oben.
Genau. Und hat da meine Patientenakte geöffnet. Und dann fragt sie mich, haben Sie irgendwelche Beschwerden? Und da ist es mir wie die Guillotine über mich rein. Also ich habe mich wirklich beschämt gefühlt, weil sie hat mich offensichtlich davor angeguckt, weil sie erwartet hätte, dass ich irgendwie noch rückfrage. Es war doch nicht Teil des Anamnesegesprächs. Wie geht es Ihnen? Ich hätte sagen sollen, danke, gut, zum Glück konnte ich hier einen Termin bekommen. Und wie geht's Ihnen? Und dann hätte sie gesagt, super, alles prima. Und dann hätte sie mich nochmal gefragt, gibt's irgendwelche Beschwerden, Herr Sommer? Gescheitert, geteert, gefedert, aus dieser Situation raus, direkt Bock gehabt, Bass anfangen zu lernen.
Da habe ich direkt eine Frage. Hast du schon eine neue Ärztin gefunden inzwischen?
Na, ich kann nicht schon wieder wechseln. Es geht nicht. Ich bin ja zufrieden. Es ist ja auch nicht ein Problem ihrerseits, komplett das Problem meinerseits.
Meinst du, sie liegt manchmal nachts wach und denkt daran, dass du sie nicht gefragt hast, wie es ihr geht?
Das ist doch Quatsch jetzt, Julia.
Aber sowas frage ich mich dann immer.
Ich bin einer von vielen, der leider sehr unfreundlich ist. Einer von den vielen unfreundlichen Menschen.
Ich glaube nicht, dass du unfreundlich bist. Wie dem auch sei, Chris, ich habe eine neue Drinsider-Frage im Gepäck. Drinsider, nochmal kurz zur Erklärung, auch für die Neuen, die heute zugeschaltet haben. Drinsider ist unsere Rubrik, in der wir Fragen aus der Community beantworten, investigativ in die Recherche reingehen, Fragen, die das Leben eines Drinis aus dem Drinis-Kosmos kommen, das Leben eines Drinis betreffen. Und wir geben uns redlich Mühe, eine sorgfältige und anständige Lösung für allerlei Probleme zu finden.
Absolut plausible Lösungsvorschläge, eigentlich in der Manier von Günther Wallraff. Gehen wir hier rein, nehmen ein Problem im Detail vor, versuchen es größer zu machen, zu abstrahieren und gehen dann zum Ende wieder messerscharf rein und haben da eine Lösung parat.
Los geht's.
Trenne ab.
Drinsider, scharf nachgefragt.
Und zwar hat Lulu uns geschrieben, die hat ein Problem und möchte bitte, dass wir uns dem Problem annehmen. Lulu schreibt, liebe Julia, lieber Chris, ich war kürzlich in der französischen Schweiz spazieren. Der Weg verlief in Serpentinen am Hang entlang, sodass man von oben kommend den Verlauf des Weges weiter unten gut einsehen konnte. Plötzlich sah ich eine Person mit Hund, die sich eine Kurve weiter unten in meine Richtung bewegte. Kein Problem, dachte ich und machte mich bereit, ihr ein freundliches Bonjour entgegenzuschmettern. Plötzlich schaute sich die Person um und verließ den Weg ein Stückchen neben einem Stapel Holz, der die Sicht allerdings nur für von unten kommende Leute blockierte. Ich konnte sie immer noch problemlos sehen. Ich ahnte Schlimmes und es traf ein. Die Frau zog ihre Hose runter und ging neben dem Holzstapel in die Hocke. Da ich nur noch circa 20 Sekunden Fußweg von ihr entfernt war, rechnete ich mir aus, dass ich sie bei meinem normalen Tempo erreichen würde, bevor sie ihr Geschäft zu Ende verrichtet und ihre Hose hochgezogen hätte. In meinem Hirn rasten die Gedanken. Sollte ich stehen bleiben? Wenn sie mich dann entdecken würde, würde es den Eindruck erwecken, ich beobachtete sie absichtlich. Wenn ich zurücklaufen würde und sie mich dann entdeckte, wäre es auch seltsam, da ich sie ja zuvor nicht passiert hatte, aber nun in die gleiche Richtung ging wie sie. So verbrachte ich circa 10 Sekunden damit, auf mein Handy zu schauen und mich dann vermeintlich für eine Pflanze am Wegesrand zu interessieren, kam mir aber selbst so dämlich dabei vor, dass ich schließlich meinen Gang fortsetzte, jetzt mit extra lauten Schritten in der Hoffnung, sie würde früh auf mich aufmerksam. Das gelang teilweise, da ihr Hund mich wenig später anbellte, während sie sich allerdings erst die Hose hochzog. Als ich dann an ihr vorbeiging, sagte ich trotzdem Bonjour. Sie grüßte nicht zurück. Wie kann man diese Situation clever lösen? Vielen Dank für eure Hilfe und meinen Lieblingspodcast, eure Lulu.
Ja, also, das Problem fängt ja an, Lulu kommt von oben, steigt ab, ist im Begriffe, den Berg runterzuwandern.
Richtig.
Also würde ich sagen, hochzugehen ist wirklich, also das ist ja, ist blöde. Dann muss sie hoch und wieder runter, das ist ja ein Theater, das muss man an der Stelle nicht aufführen. Also dann, sie geht runter und sieht, eine Person ist im Begriff zu defekieren.
Ja, ich glaube, so drückt man das aus.
So auf Anhieb hätte ich gesagt, stehen bleiben und so tun, als würde man ein Foto machen. Aber das ist, glaube ich, eine saudumme Idee, weil es könnte dann so aussehen, als würde man ein Foto von der Person unten machen. Und das sollte ja verhindert werden an der Stelle.
Vor allem, wenn man dann noch den Ton vom Handy aber dann dieses Fotogeräusch so mega laut durch den Wald halt.
Mit Blitz.
Ja, ich finde aber auch, es ist so ein bisschen, wer am Wegesrand hinter einem Holzscheit sich niederkniet, der muss mit der Gefahr rechnen. Also da muss man wirklich wissen, hier gibt's nur einen kleinen Weg. Das ist klar, dass die Leute hier vorbei müssen. Und ich glaube, das ist ein einkalkuliertes Risiko, weil sonst würde die Person sich auch noch weiter in den Wald oder hinter den Busch begeben.
Genau, so habe ich das gelernt, wenn man draußen ist und kein Sanifair-Klo weit und breit sichtbar ist und auch nicht bei Google Maps findbar. Also wenn man mitten in der Natur ist, muss man sich möglichst weit vom Weg wegbewegen.
Ja.
Um genau diesen Fall zu verhindern. Also, Lulu ist da jetzt in die Sache reingeraten. Was schlägst du vor, Julia?
Ich bin ehrlich, ich würde einfach komplett durchziehen. Also ich in der Sekunde, ich würde einfach hoffen, beten, bangen und einfach ganz schnellen Schrittes, so schnell hättest du mich wahrscheinlich noch nie gehen sehen. So schnell, wie man gehen kann, dass es noch kein Rennen ist. Weil Rennen würde dann schon wieder Aufmerksamkeit auf sich ziehen, weil man denkt, da ist jemand irgendwie, da ist ein Dieb oder so. Da rennt ein Dieb durch den Wald. Ich würde sehr schnell und sehr lautlos walken. Es gibt ja auch diese olympische Disziplin gehen. So würde ich gehen, mit den Händen so oben, aber so ganz schnell. Das Problem ist, glaube ich, diese Konstante, die noch, diese Unbekannte, die man noch hat, und zwar der Hund.
Richtig.
Ich glaube, wenn du dich da dann zu schnell bewegst, kann es auch sein, dass der Hund dann hinterher... Ich hatte auch mal so ein mega creepy Erlebnis als Kind, als ich im Wald war. Und ich war viel im Wald, weil ich habe direkt am Wald gewohnt. Und ich war im Wald und plötzlich rennt vor mir ein Wildschwein über den Weg. Aber das wurde gejagt von einem Hund. Und es gab einfach eine fucking Jagd zwischen einem Wildschwein und einem Hund. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Sie sind so schnell vor mir. Und ich habe mich so erschreckt. Die sind so schnell durch den Wald gerannt. Und ich glaube, so würde das aussehen, wenn ich an dieser Frau, an diesem Holzscheit vorbeirennen würde und hinter mir dann ihr Hund her. Deswegen würde ich, glaube ich, wirklich versuchen, mit Bedacht sehr schnell zu gehen. Aber nicht abwarten, sondern einfach da vorbei. Denn die Frau muss damit rechnen. Es ist nicht meine Schuld, dass die Frau da jetzt gerade keine Hose trägt.
Also ich glaube, man muss festhalten, man kann nicht vieles richtig machen in der Situation, in der Lulu sich da gerade befindet.
Ja.
Also umdrehen, hochgehen, finde ich, also das muss sie nicht machen, weil wie lange willst du dann hochgehen und den Berg wieder hochsteigen und dann wertvolle Kalorien verbrennen, die dir vielleicht beim Abstieg dann fehlen?
Ja.
So, das ist ja gefährlich und dann muss sie von der Rega, von der Rettungswacht gerettet werden und wenn du da keinen Gönnerausweis hast, dann wird's teuer. So. Und deswegen stehen bleiben wäre eine Alternative, aber das geht nicht, weil man dann vielleicht als Voyeuristin vielleicht wahrgenommen wird. Also man muss aufpassen, man kann da nicht das Panorama beobachten. In meiner Vorstellung ist es auch so, dass es nicht jetzt ein dichter Wald war, weil ein dichter Wald, dann würdest du selbst bei Serpentinwegen von oben, könnte man nicht einfach einsehen. Also vielleicht waren da gar nicht viele Bäume, was es schwierig macht. Also weitergehen ist eigentlich die einzige Option. Die Frage ist, wie? Also schnell gehen. Ich würde halt wirklich einfach den Move machen, scheißegal, auch wenn du gerade auf dem 4000er bist, telefonieren, simulieren.
Ja.
Schnell vorbeigehen und so tun, als müsstest ja. du gerade mit deinem Arbeitgeber besprechen, wie du das Google Doc freigibst
ja.
vom 4000er aus, weil ja. er sonst nicht weitermachen kann.
Ja. Was ich auf keinen Fall tun würde, in gar keinem Fall, und da spreche ich auch aus Erfahrung, ist den Weg verlassen. Das ist das Schlimmste, was man tun kann. Das habe ich einmal gemacht. Ich möchte es kurz erzählen. Ich war auf Karpathos, das ist eine sehr, sehr kleine griechische Insel und da gibt es einen sehr hohen Berg, der heißt Kalilimni. Da bin ich hochgelaufen und da bis oben war super. Ich
das klingt wie so eine biblische Geschichte.
Ja, ist es auch. Ja. Ist es wirklich. Da war ich oben und da war natürlich auch so ein Kreuz auf dem Gipfel. Da habe ich noch ein Foto gemacht, habe ich mich noch ins Gipfelbuch eingetragen. Dann bin ich runtergelaufen und da gab es einen Weg, aber den habe ich nicht genommen. Ich bin einfach querfeldein, weil ich dachte, das geht schneller.
Abkürzung.
Und das ging auch schneller, weil ich dann abgerutscht bin und kopfüber in einen Dornstrauch gefallen. Oh. Aber das waren so, also es klingt jetzt so Dornstrauch, da denkt man direkt so dicke Dorn, aber das waren so, ich weiß auch nicht, da gibt's ja diese ganz kargen Landschaften in Griechenland mhm. und diese ganz trockenen Büsche. Und das waren so ganz, ganz kleine Dornen. Ja,
das ist, glaube ich, eine Fehlannahme, die viele Leute haben, inklusive mir bis vor kurzem. Große Dornen, überhaupt kein Problem. Die kannst du dir rausziehen.
Ja,
das ist
ja,
was Haptisches. Ja. Aber diese, ich sag's jetzt, wie es ist, diese kleinen Wichser,
ja.
die kriegst du, die siehst du teilweise noch nicht mal.
Ja. Auf jeden Fall bin ich so heftig auf die Fresse gefallen, dass ich mein komplett, also zum Glück bin ich nur mit dem Arm in den Busch gelandet. Nur, was heißt nur? Aber ich hatte dann den kompletten Unterarm, hatte ich überall diese winzigen Dornen im Arm und zwar so, dass ich sie nicht von selber rausmache. Und ich muss erstmal, die erste Entwürdigung war, ich musste dann mit diesem Dornenarm den kompletten Berg noch fertig absteigen und es war echt noch ein langes Stück.
Wie lange hat das so gedauert?
Vielleicht 2-3 Stunden. Also ich bin dann wirklich langsam und leidend runtergelaufen. Ich war wirklich am Leiden. Es hat wirklich auch wehgetan. Und dann bin ich, wie man das auf griechischen Inseln so macht, die Krankenhausversorgung ist auf sehr kleinen griechischen Inseln nicht so gut. Mhm. Deswegen hat mich dann in einer griechischen Taverne ein Kellner behandelt, der gesagt hat, er gibt mir jetzt Metaxa, einmal zum Trinken und einmal zum Desinfizieren vom Arm. Und dann wird er mir die selber rausholen, die Dinger. Da habe ich gesagt, ah, du, vielleicht lieber nicht. Und dann habe ich einfach die Dornen dann im Arm gelassen.
Nein.
Weil ich 2 Tage später nach Hause geflogen bin.
Nein.
Und doch. Und hatte dann die Dornen noch im Arm. Und bin dann, als ich wieder zu Hause war, damals noch in Siegen, bin ich dann zum Krankenhaus gefahren und war in der Notaufnahme, hab da meinen Arm hingelegt.
Und lass mich ran, da haben sie dir einen Obstbrand hingestellt.
Ja, da haben sie mir erstmal
schönen Obstler.
Schönen Unterberg haben sie mir hingestellt. Aber da hat ich weiß, dass der Chirurg einfach mit dem Kopf geschüttelt hat, weil er war so angenervt, weil diese Dornen so klein waren, dass er die ganze Zeit mit so einer scheiß Lupe arbeiten musste und stundenlang mir das Zeug da rausgezogen hat. Und dann hat sich rausgestellt, dass in meinem Handgelenk, direkt neben der Hauptschlagader, nein, ganz tief unten drin, das hat er mir ein Ding rausgezogen, das war bestimmt 3 Zentimeter lang. Das habe ich überhaupt nicht gemerkt, nein, das war so tief drin. Doch, das durfte ich sogar mit nach Hause nehmen, in so einem kleinen Behälter. Aber weißt du, wie lange das gedauert hat, bis er mir alle Dinger daraus gezogen hatte? Irgendwie 8 Stunden oder so. Das Gute ist, die waren wirklich so klein, dass ich keine einzige Narbe davon getragen habe, außer von diesem 3 Zentimeter Hobel.
Julia, diese Dornen sind ja fast für eine halbe Reliquien. So wie bei Jesus, so ein Splitter vom Kreuz.
Ja.
Warum hast du es nicht, also es ist wirklich eine biblische Geschichte. Der Aufstieg zum, wie heißt er, Kalilimni.
Der Aufstieg und der Fall der Julia Becker. Aber wirklich auch, ich hätte das auch, diesen 3 Zentimeter Hobel, den habe ich ja noch irgendwo. Meinst du, ich kann ihn bei Baris Voraz verwerten?
Warte mal, bis du tot bist.
So, ja, warte mal. Dann machen.
Wir müssen gucken, wie dein Leben sich noch verändert, vielleicht zum Besseren und dann könnte man das vielleicht verjubeln.
Vielleicht werde ich ja die größte E-Bassistin der Welt und dann wird dieser Dorn irgendwie Millionen wert sein. Nein. Auf jeden Fall möchte ich jetzt nochmal Lulu eindrücklich warnen, beim nächsten Mal auch niemals den Weg verlassen. Der Weg gehört dir, du darfst dich niemals vom Weg vertreiben lassen von anderen Leuten.
Auch bei Drinsider gilt, der Sicherheitsaspekt darf nicht vernachlässigt werden.
So ist es.
Ist wichtig. Und ich meine, wenn jemand wirklich am Wegesrand sein Geschäft verrichtet, was will man denn anderes machen, als, also wenn Stehenbleiben nicht geht, weil das noch creepier ist, dann muss man vorbeigehen. Und ich glaube, Lulu hat es gar nicht verkehrt gemacht. Ich hätte vielleicht nicht Bonjour gesagt, sondern ich hätte gesagt, Enchanté. Ja. So, freut mich, Sie kennenzulernen auf diesem Wege. Ich finde es gar nicht so unsympathisch. Hier draußen, wir sind ja schließlich auch Teil der Natur. Manchmal muss man eben.
Ich sag ja auch, Geschäft verrichten, das sagt schon das Wort Geschäft, Business, minding my own business. Die Person ist gerade auf Geschäftsreise, sie macht ihr eigenes Business und ich mache mein Business, die Römer machen ihr Ding, ich mache meins und deswegen gehe ich da einfach dran vorbei, schnurstracks mit einem Tunnelblick und würdige die Person am Wegesrand keines Blickes.
Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe auch nahe eines Waldes gewohnt, war ich immer nur... Da waren irgendwie viele, ich möchte schon sagen, irgendwie Creeps unterwegs. Also Leute, ich sag mal so, die man nicht unbedingt jetzt einem Tätigkeitsfeld zurechnen konnte. Auch manchmal ein Jäger, so plötzlich ist ein Jäger hinterm Baum hervorgekommen und hat gesagt, hallo, hier ist Treibjagd, du kannst hier nicht lang, sonst wirst du abgeknallt. Hat mal wirklich einer zu mir gesagt, zieh Leine so, weil da bin ich offensichtlich in der Sache reingeraten, kann man ja so sagen. Und einmal war ich da, da kam mir einer entgegen, der hatte eigentlich schon fast ausgesehen wie eine Figur aus einer Fabelgeschichte. Also der war ganz in weiß gekleidet, hatte einen bodenlangen weißen Ledermantel an und eine Armbrust. Und konnte ich überhaupt nicht sagen, was der da macht. Ein älterer Herr, um die 50, es sah jetzt auch nicht irgendwie danach aus, als wäre da ein LARP in der Nähe, irgendwie Live-Action-Roleplay oder so. Der war da zum Privatvergnügen. Und heute, denke ich, war das vielleicht der Bruder eines anderen bekannten Ledermantelträgers?
Rapen waren vor... der Menschen auf diesem Planeten.
Ich meine, Armbrust und Vincent Ramp braucht ja irgendwo seine Tiere auch her. Ich möchte jetzt niemandem was unterstellen oder so, aber also da waren immer allerhand lustige, interessante Menschen unterwegs.
Ich finde ja, Leute mit einer Armbrust sind immer Red Flag. Findest du
mich
auch?
Allerdings.
Ich finde halt, also wer hat schon eine Armbrust? Wenn du eine Armbrust hast, dann hast du doch irgendwas vor, oder? Du hast doch nicht einfach eine Armbrust, wenn du nichts vorhast. Oder?
Ich weiß nicht.
Ich meine? Das ist für mich so Darknet und Armbrust, das ist so eine große Überschneidung.
Wilhelm Tell, dem kann man ja wohl nichts unterstellen. Der hat seinen Sohn genommen, hat einen Apfel draufgelegt und gesagt, ich knall den jetzt ab. Also nicht den Sohn, aber den Apfel.
Ganz ehrlich, das ist mir überhaupt nicht suspekt, wenn jemand einen Apfel abknallen will. Aber ja, ich finde auch, wenn man auf dem richtigen Dorf groß wird, was wir ja beide sind, dann kommt man manchmal in Kontakt mit richtigen Creeps. Weil da sind dann manchmal so, vor allem die am Dorfrand wohnen, ne? Die so
ach, bei uns auch mitten im Dorf, ganz ehrlich, also da kam es überhaupt nicht drauf an.
Aber da nochmal, die so am Waldesrand wohnen, da ist oft nochmal was anderes im Gange. Da ist dann die Nähe zum Wald, die wirkt sich dann auch auf den Charakter aus und so und da wird es dann auch manchmal so düster.
Ja, da werden auch die Zäune hochgezogen und die Zäune werden dann über die Jahre vielleicht nur zu Steinmauern.
Ja.
Und dann wird die noch höher gezogen und da kann man nur rätseln, was innerhalb dieser Mauern passiert.
Ja.
Ich habe eigentlich zu dem Thema, im größten Feld habe ich noch was. Und zwar muss ich dafür aber eine Rubrik, die Erfolgsrubrik schlechthin aufrufen, die Servicetheke.
Oh.
Wir haben eine Nachricht bekommen und das ist wirklich eine Dienstleistung sondergleichen. Die möchte ich dir jetzt hier unterbreiten.
Mhm.
Trenne ab.
Die Drinnis Servicetheke.
Nämlich hat die Hörerin Britta geschrieben, ich arbeite in einer großen Stadt in NRW in der Lebensmittelüberwachung und habe mich daher sehr über eure Rubrik Servicetheke gefreut, in der ihr über lustige Rückrufe informiert. Sie hat nämlich davor geschrieben, sie hat jetzt alle Folgen aufgeholt und schreibt jetzt uns
sehr
diese
gut.
Nachricht. Sie hat ein paar Sachen verlinkt. Erstens mal zu den Rückrufen, die sie ja gut findet, dass wir das machen, weil es die Servicetheke in Anlehnung an das große Vorbild, die Servicezeit vom WDR, ist auch hier der Dienstleistungsaspekt im Vordergrund. Und sie schreibt, ich habe aber noch einen Geheimtipp für NRW, der eigentlich nicht geheim sein sollte, da es dort unter anderem um eklige Betriebe geht. Trägerwarnung, jetzt wird's eklig.
Ei.
Es geht um sogenannte Überwachungsergebnisse und um Produkte, die aufgrund von Höchstmengenüberschreitungen oder verbotenen Stoffen nicht in Ordnung sind. Untersuchungsergebnisse in Klammer.
Mhm.
Es ist also eine Art Pranger für Ekelbetriebe, da dort zum Beispiel Informationen zu Gaststätten zu finden sind, die wegen Hygieneverstößen geschlossen wurden. Die Website heißt lebensmitteltransparenz.nrw.de. Es ist öffentlich einsehbar.
Mhm.
Da wird gemeldet, wenn ein Etablissement, ich sag mal, nicht allzu oft mit dem Zeh drüber wischt.
Sag nochmal die Domain, ich muss sie mir abspeichern.
Lebensmitteltransparenz.nrw.de ist also
sehr
was
gut.
Offizielles. Und ich habe mal was rausgesucht, beziehungsweise Britta hat netterweise schon mal was rausgesucht. Und ich habe da auch wirklich gerne reingeguckt. Aber ich trage mit Absicht nicht etwas von den ganz ekligen Sachen
ja,
vor. Weil
danke.
Da wird wirklich detailliert beschrieben, wann wurde welche Gaststätte untersucht, wo liegt die Adresse, der Name steht alles drin. Und für mich als Drinni ist das wichtig, weil du weißt es, wenn ich irgendwo hingehe und ich gehe doch mal nach draußen, da checke ich ab, was steht in der Karte, im Menü und bereite mich schon sorgfältig vor und will wissen, was ich da bestelle. weil ich kann mich nicht entscheiden vor Ort. Wenn da Marmeladengläser serviert werden, dann werden auch die getrunken. Das muss dann einfach funktionieren. Und jetzt habe ich ein neues Feld, da kann ich mich noch besser vorbereiten, nämlich die lebensmitteltransparenz.nrw.de. Und da habe ich ein Etablissement gefunden. Ich sage den Namen und die Adresse nicht, aber es ist öffentlich einsehbar. Also da steht der Verstoß. Zum Zeitpunkt der Kontrolle befand sich der Betrieb in einem hygienisch schlechten Zustand. Im Regal und in den Ecken des Kaffeebereichs befanden sich Ausscheidungen von Schadnagern. Neben der Arbeitstisch befanden sich Ausscheidungen von Schadnagern. Zudem befanden sich auf dem Kühlschrank und zwischen den verpackten Lebensmitteln Ausscheidungen von Schadnagern. Und da habe ich mich gefragt, Moment mal, Schadnager, überall sind Schadnager. Und da frage ich mich, sind Schadnager vielleicht die geheimen Stars der Gastroszene Deutschland? Gehören sie eigentlich gar nicht vielleicht nach Deutschland, sondern nach...
Das ist Los Angeles, das ist Hollywood. Can happen anywhere, anytime.
Also nicht mehr bei Kitchen Impossible Tim Rauer und Max Stroh einladen, sondern Schadnager. Was sind eigentlich Schadnager? Ich habe es eingegeben bei Google und bin auf die Seite Wikipedia gestoßen. Ja. Und da steht...
Ein Glücksfund.
Schadnager sind Wanderratte zum Beispiel, Hausratte, die Hausmaus, die Feldmaus, die Erdmaus.
Was?
Also es geht um Mäuse und Ratten und naja...
Also Wanderratte im Sinne von, die wandert von einem Restaurant zum anderen, so wie so ein Wanderkoch?
Ja, genau. Man macht ja eine Ausbildung, man geht in den Sternen. Genau, man geht nach Paris, man geht nach London, man geht mal nach Singapur. So machen es auch die Ratten und irgendwann machen sie ein Kochbuch, bringen das raus, dann gehen sie zu
Schadnager Kitchen.
Genau, Schadnager Kitchen, aber vielleicht erst noch Schadnager Küchenschlacht, müssen den Hänsler grillen. Also das sind wohl die geheimen Stars der Gastro-Szene Deutschlands. Die Schadnager, und da möchte ich hoffen, dass auch die irgendwie eine Gewerkschaft haben, wo sie für ihre Rechte einstehen können, weil für mich sind die bisher nicht genug repräsentiert.
Wir wissen ja, dass du dich für Schadnager einsetzt. Du hast ja auch die Mahnwache damals auf so Ringen gehalten.
Danke.
Für die Ratten im Burger King. Aber das scheint ja wirklich bei mehreren Betrieben. Ist das jetzt so ein besonders ekliger Fund oder hast du dir auch andere angeguckt? Ist das ein common thing, dass das passiert, dass Schadnager in der Küche
also,
sind?
Also ich möchte sagen, ich habe mir alles durchgelesen.
Alles.
Und wirklich, 5, 6 Seiten sind das und es steht auch immer, wann das gelöscht wird. Also die werden dann nochmal überprüft, das steht dann auch. Und dann wurden sie am 2.2.2024 überprüft und da war das behoben und der Kammerjäger war da und so weiter. Und ich möchte sagen, Schadnager sind schon ein weit verbreitetes Nicht-Problem. Das möchte ich genau anders framen, sondern Mitarbeiter, ehrenamtliche Gastro-Stars, die in den Küchen, in den
Sous-Chef.
Und mir ist aufgefallen, es geht ja hier um NRW, sehr oft in Düsseldorf. Vielleicht wird da einfach mehr geprüft, aber...
Düsseldorf ist usselig.
Nein, das jetzt. Ist nicht ganz so. Und weißt du, was das Ding ist? Man könnte jetzt meinen, dass das irgendwelche so Hinterhof-Cafés und Keller-Bistros sind, die da betroffen sind. Aber ich habe die Restaurants gegoogelt. Das sind manchmal auch so richtige Hipster-Kneipen, wo es wahrscheinlich auch mal Ladenglas gibt, wo die Cola drin ist.
Da, wo man aus der Müsli-Schüssel trinkt. Wahrscheinlich aus Gründen, weil die Tassen alle besetzt sind mit anderen Dingen.
Trotzdem kann man keine Rückschlüsse schließen von der Ikea-Müsli-Schale, in der Cappuccino serviert wird, dass es da Schadenhacker gibt. Nicht falsch verstehen. Also man muss es doppelt selber überprüfen.
Ist das nicht auch so eine Delikatesse, dieser Kaffee, der irgendwie von Katzen ausgeschieden wird? Ist das dann auch Schadnager-Kaffee oder?
So.
Jetzt, so nämlich.
Jetzt sind wir natürlich an einem Punkt angelangt, wo wir sagen könnten, Katze nimmt Kaffeebohne auf, scheidet sie aus, Delikatesse. Warum nicht Kaffeebohne angeknabbert von der Hausmaus?
Hausmaus.
Ist auch eine Delikatesse.
Es ist ein schmaler Grat zwischen Gourmetküche und Lebensmittelbehörde. Das muss man wirklich sagen.
Okay, weil das ist mir schon bei Kitchen Impossible auch schon der Saft drin aufgefallen. Stichwort ist die Heusuppe.
Ah ja.
Und der Steinauflauf, das Steinsoufflé.
Stein.
Naja, vielen Dank, Britta, für diese Einsendung. Es freut mich, dass diese Rubrik, die Servicetheke, auch auf Gehör bei den Behörden stößt. Und ich hoffe, wir können dahingehend euch auch ein bisschen unterstützen, die Kolleginnen von der Lebensmittelbehörde. Shoutout.
Du weißt auch, Chris, ich bin die Frau für die Produktrückrufe. Und ich hab mich diese Woche wieder beschäftigt. Und da ist mir wieder eine Sache aufgefallen, die ich auch hier mit der Community teilen möchte. Ist auch ein richtig großer Service-Aspekt. Ich informiere mich ja immer über die Rückrufe.
Ja,
und
stimmt.
Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, dass wenn in einem Produkt etwas sich befindet, was da nicht reingehört, wie in diesem Fall American-Style-Cookies, in dem nicht ausgeschlossen werden können, dass sich kleine Metallfremdkörper darin befinden, dann merkt man ganz oft, dass diese Kekse nicht nur in einem Supermarkt verkauft werden, sondern aus der gleichen Charge in 8 verschiedenen Supermärkten unter 8 verschiedenen Markennamen laufen.
Aha.
Weil die natürlich alle aufgelistet werden müssen. und dann zufällig alle zur gleichen Zeit Metallkörper in der Packung haben.
Diese Gauner.
Und das ist mir jetzt aufgefallen mit den American Style Cookies. Die werden nämlich nicht nur von K-Classic, also Kaufland, verkauft, sondern auch von Ja American Style Cookies, von Hema Chocolate Chip Cookies, von Biscotto, also Aldi Nord, von Edeka, von Biscotteria Soft Baked Cookies und von Covo Classic, keine Ahnung, was das ist, aber auf jeden Fall von 6 verschiedenen Supermärkten werden die unter 6 verschiedenen Namen gelistet, kommen aber augenscheinlich alle aus der gleichen Fabrik, weil sie alle den gleichen Chargenfehler drin haben. Und deswegen lohnt es sich umso mehr, immer mal wieder auf der Rückrufseite zu gucken, weil man da direkt sieht, so werden wir als VerbraucherInnen an der Nase herumgeführt.
So, alles Gauner und Verbrecher, alles läuft über dasselbe Fließband.
Ja.
Aber ich möchte klarstellen, Edeka, Top-Unternehmen, Rewe, alles Top-Unternehmen, Aldi Nord, Aldi Süd, Kaufland, die sind alle top.
Support small businesses. Ja. Support local businesses, also auch den Rewe.
Ja, genau. Also ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Das ist mir ein großes Anliegen, lokale Unternehmen zu unterstützen. Deswegen kaufe ich auch regelmäßige Nestlé-Produkte. Ein Schweizer Unternehmen.
Ein tolles, lokales Unternehmen.
Ja, think local, denke ich mir mal so. Wenn Sie den Genfersee aufkaufen und das Wasser Ihnen gehört, dann gehe ich da am Genfersee. Guck, wie die Leute defekieren und trinke das Wasser.
Entschuldigung, Shop local bei Nestle, ey.
Bisschen Ekelhumor jetzt gewesen.
Schon okay, Chris.
Ich möchte aber nochmal sagen, Schadnager ist für mich ein schändliches Framing. Also die Nager können nichts dafür, dass
sie Hunger haben.
Ja, dass jetzt irgendwer in der Mitte von Düsseldorf eine Siebträgermaschine aufgestellt hat. So, da kann die Hausmaus und die Wanderratte nichts für.
Vor allem war die Hausmaus ja wohl vor der Siebträgermaschine in der Stadt.
Ja, richtig. Richtig. Julia, auf dieser persönlichen Note können wir doch diese Folge hier schließen und sagen, Schadnager, ihr seid willkommen bei uns. Vielleicht nicht hier in der Podcast-Kammer.
Nee, so weit würde ich auch nicht gehen. Aber vielleicht mal bei Lanz und Precht reinschauen. Ja. Vielleicht da mal so ein bisschen in die italienischen Stiefeletten reinnagen.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für alle Leute, die diesen Podcast abonnieren und zu supporten. Wir machen das schon so lange und es hören so viele Leute zu und es werden immer mehr und eigentlich weiß ich gar nicht warum, aber ich meine, wer kann sich der Faszination Schadnager nicht entziehen? Vielen Dank für euren Support und wir hören uns nächste Woche wieder.
Yes.
Am Drini-Dienstag. Da kommt höchstwahrscheinlich eine neue Folge, es sei denn, Julia ist auf einer Serpentinenstraße und weiß nicht weiter.
Oder ich habe ein großes Funk-Konzert zu geben.
Ja, Jazz Radio Funk.
Jazz Radio Funk. Also, schwing de Hut, mach Idiot. Bis nächsten Dienstag. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.